Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir hatten uns in der vergangenen Sitzung nach einem vorsichtigen Blick auf einige noch ältere Quellen mit der Todestheorie Platons beschäftigt, und zwar mit den Inhalten einer langen, einschlägigen Diskussion zwischen Sokrates und seinen Freunden, so wie sie dargestellt wird in Platons Dialog Phaidon. Erinnern wir uns kurz an die Argumente, die in diesem Gespräch fallen. Sokrates vertritt zunächst die These, dass Philosophen gern sterben oder jedenfalls viel leichter sterben als alle anderen Menschen. Diese zunächst verblüffende Ansicht wird verständlicher, als Sokrates sie näher erläutert. Die Distanz zu sich selbst, die intellektuelle Haltung, würden wir heute vielleicht sagen, beinhaltet nicht zuletzt die Loslösung vom Körper und seinen Bedürfnissen. Und da der Tod, so Sokrates, sich definieren lässt als die Trennung von Seele und Leib, erscheinen Philosophieren und Sterben gleichsam als parallele oder jedenfalls als ganz ähnliche Ablösungsbewegungen. Was dann ausführlich debattiert wird, ist die Frage, wie es sich im Tod denn nun um die Seele verhält. Sokrates argumentiert für eine Fortexistenz der Seele und bringt im Laufe des Gesprächs mehrere Überlegungen, die diese Annahme belegen bzw. stützen sollen. Einen zwingenden, positiven Beweis dafür zu erbringen, dass die Seele nicht zuletzt vielleicht sogar unabhängig von der Sterblichkeit des Körpers vielleicht doch einer eigenen Art von Sterblichkeit unterliegt, erklärt Sokrates für unmöglich. Er bietet jedoch einen Beweis an, der darauf abhebt, dass die Seele, denn alles, was lebt, ist beseelt, ihrem Wesen nach am Prinzip Lebendigkeit teilhaben muss. Sie erinnern sich, also Kausalbeweise lehnt er ab, er bietet aber als Alternative einen Beweis an, der eben auf diese Teilhabe der Seele am Prinzip Lebendigkeit setzt. Und, so geht der Gedanke dann weiter, da Leben und Tod der Idee nach Gegensätze sind, kann die Seele, sofern sie an der Lebendigkeit teilhat, also nicht des Todes sein, sondern ist dem Tod entgegengesetzt. So lautet dann Sokrates Schlussfolgerung wiederum, also mehrmals im Dialog kommt er auf diesen Punkt und dann auch nach dieser letzten Überlegung, lautet seine Schlussfolgerung, wörtliches Zitat, tritt also der Tod den Menschen an, so stirbt, wie es scheint, das Sterbliche an ihm, das Unsterbliche aber und Unvergängliche zielt wohlbehalten ab, dem Tode aus dem Wege. Der Kreis der Freunde des großen Philosophen ist in dieser Phase des Dialogs durch die verschiedenen Argumente, die vorher gefallen sind, ich gebe die jetzt nicht alle wieder, bereits mehr als überzeugt. Interessanterweise bringt Sokrates ungefragt aber dann noch ein weiteres Argument. Und dieses ist nun nicht mehr eine Antwort auf eine Was ist oder eine Wie ist es Frage, sondern es ist eine Antwort auf die Frage, wie soll es sein? Also auf eine Frage moralphilosophischer Natur. Wenn die Seele sterblich wäre, sagt Sokrates nämlich, so wäre das ethisch folgenreich, denn dann wäre für die Guten wie die Schlechten das Leben im Moment des Sterbens genau auf die gleiche Weise mit einem Schlag zu Ende. Jedes Motiv fiele so aber weg, sich um seine Seele überhaupt zu sorgen, sie durch Wohlverhalten im Laufe seines Lebens reinzuhalten und sich ethisch Mühe zu geben. Denn wenn es so wäre, dass wir die Guten wie die Schlechten gleichermaßen mit dem Tod einfach mit einem Schlag zu Ende sind, dann gäbe es ja kein gutes Sein im Jenseits, das die Tugendhaften nach dem Tod irgendwie belohnen würde. Und wie sicher Sokrates wirklich an ein Jenseits bei den Göttern glaubt, ist im Verlauf des Dialogs nicht wirklich zweifelsfrei erkennbar. Er argumentiert zwar für die Unsterblichkeit der Seele, wie auch für deren Wiedergeburt, und er argumentiert mit unterschiedlich gelagerten Beweisgängen dafür, Er argumentiert damit auch für die Fortexistenz der Seele in einem Totenreich, das gewissermaßen gleichberechtigt dem Reich des Lebens gegenübersteht. Zugleich aber ist Sokrates sehr vorsichtig. Wenn er argumentiert, dann verwendet er hypothetische Formen. Er trifft oft Wenn-Dann-Aussagen. Wenn die Annahme richtig ist, dass die Seele wiederkehrt, und woanders sollte eine neue Seele herkommen, dann muss es eine Fortexistenz der Seele geben. Oder wenn die Annahme richtig ist, dass wir substanziell neue Erkenntnisse haben können, dass wir lernen können, dann müssen wir uns erklären können, wo diese herkommen, diese neuen Erkenntnisse, etc. So kommt er dann etwa auf den Gedanken, welche Alternative haben wir zu der Vermutung, dass die Seele sich an Eindrücke wiedererinnert, die sie schon vor dem Tod gehabt hat. Ich habe zum Ende der vergangenen Sitzung diese bei allen Bekenntnissen zur Wiedergeburtstheorie doch spürbare Restdistanz, sagen wir mal, des Sokrates hervorgehoben. Eine Distanz zu den alten Mythen vom Jenseits, obwohl er ja selbst auch einen Mythos erzählt, und eine gewisse Distanz auch zu einem schlichten Glauben an die Fortexistenz der Seele, die sich eben in diesen Wenn-Dann-Überlegungen zeigt. Eher wohl, könnte man vermuten, vertritt Sokrates die These von der Fortexistenz als eine durchaus unwahrscheinliche, aber eben doch als die relativ vernünftigste, wie auch die im Ergebnis relativ beste, durchaus im Sinne auch von relativ wünschenswerteste Denkmöglichkeit. Zudem möchte man im Dialog an manchen Stellen fast glauben, dass er seine Freunde trösten will. Erinnern Sie sich an das Setting, ja? Also er selbst ist ja im Begriff zu sterben und seine verzweifelten Freunde um ihn herum verwickeln ihn in dieses Gespräch. Ich möchte nun heute dazu einladen, gewissermaßen noch einmal einen Schritt zurück zu tun und dabei die platonisch-sokratische Theorie stärker von der im Text mindestens genauso entscheidenden Handlungsebene her zu beleuchten. Ich hatte ja auch von dieser Handlungsebene beim letzten Mal schon berichtet. Es ist ja so, dass der von Platon geschriebene Dialog Phaidon, mit dem wir uns beim letzten Mal beschäftigt hatten, tatsächlich mit dem Bericht über die Hinrichtung des Sokrates endet. Die geistreiche Debatte über das Schicksal der Seele im Tod findet in der Todeszelle statt. Und kaum ist der Wortwechsel beendet, muss der Protagonist den Giftbecher trinken, den ihm der Vollstreckungsbeamte reicht. Platon berichtet uns von der gefassten, ja fast ironisch belustigten Haltung, mit der Sokrates den Abschied nimmt und den Schritt aus dem Leben tut. Sie erinnern sich bis hin zu jener Scherzfrage, ob man wohl auch vor dem Trinken eines Giftbechers den Göttern ein Trankopfer von diesem Gift darbringt oder ob das vielleicht dann doch nicht so ganz formgerecht ist. Oder jener allerletzten Bemerkung, dem Gott der Heilkunst solle ein Hahn geopfert werden. Denn eben das tut man üblicherweise als Dank dafür, dass ein Heilmittel, ein Pharmakon gewirkt hat. Also auch das ist eine souveräne Ironie. Blenden wir heute zurück, betrachten wir die Vorgeschichte dieses ebenso erzwungenen wie gelassenen Todes. Denn auch in dieser Vorgeschichte ist bereits viel von Tod und Sterben die Rede und auch vom Verhältnis des Philosophen zum Tod. Und hier haben wir sozusagen eine Chance für diesen Ebenenwechsel, den ich beim letzten Mal schon angedeutet habe. Platon berichtet uns philosophische Inhalte, die der Sokrates mitteilt, aber er berichtet uns eben auch eine Rahmenhandlung, in der vom Tod die Rede ist. Und auch auf der Ebene dieser Rahmenhandlung steckt Theorie Platons. Also nicht nur in dem, was Sokrates sagt, sondern auch in diesen erzählten Begebenheiten, die ja auch den Tod zum Gegenstand haben. Platon berichtet in dieser Vorgeschichte der Szene in der Todeszelle, berichtet von dieser Vorgeschichte in zwei Texten. Deren Namen hatte ich schon genannt, deren Titel. Es ist zum einen die Apologie des Sokrates. Und es ist zum anderen der Dialog Kriton. Apologia heißt Verteidigungsrede. Und in der Tat bringt Platon in dem gleichnamigen Text den Wortlaut der Ansprachen, mit denen sich Sokrates vor der athenischen Volksversammlung gegen die Anklage, er leugne die Götter und verführe die Jugend, verteidigt. Kriegen da also dieses Gerichtsverfahren geschildert, allerdings nicht das ganze Verfahren, sondern den Wortlaut, den O-Ton sozusagen dessen, was Sokrates in diesem Verfahren sagt, mit einigen Einsprengseln noch von der Seite des Gerichts, aber im Prinzip ist es das, was Sokrates sagt. Man könnte jetzt einiges zu diesem athenischen Verfahren sagen. Wie sah das überhaupt aus? Tatsächlich war in Athen die große Volksversammlung, also das Organ, das auch für die politischen Entscheidungen zuständig war, ebenso zuständig für die Gerichtsverfahren. Nach der Anklagerede und einer ersten Verteidigungsrede des Angeklagten wurde mit Mehrheit zunächst über die Frage schuldig oder nicht schuldig entschieden. In einem zweiten Schritt, also es war ein mehrstufiges Verfahren, nach erneut erst einem Vorschlag der Anklage, gefolgt von einer Verteidigung des Betroffenen, entschied die Versammlung dann wieder mit einfacher Mehrheit über das zu verhängende Strafmaß. Und nach dem Strafmaßurteil erhielt der Angeklagte dann noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort. Und genau so wird uns das getreulich von Platon auch überliefert. Die Apologie des Sokrates besteht aus drei Teilen. Zunächst einer langen Stellungnahme zur Anklage. Die Anklage selbst ist nicht überliefert, aber die lange Gegenstellungnahme des Sokrates. Dann folgt die zweite Rede, das ist die Rede zum Strafmaß. Auch da war dann vorher erst das Plädoyer sozusagen der Anklage und dann eben berichtet von Platon gibt es das Plädoyer des Sokrates zum Strafmaß. Und schließlich finden wir in der Apologie ein kurzes, ätzendes Schlusswort, mit dem Sokrates auf die Entscheidung, es war ja die Todesstrafe dann, reagiert. Wir müssen uns die Situation, die in diesen drei Statements des Sokrates gerinnt, auf uns gekommen ist, als ein recht eindrucksvolles Szenario vorstellen. Stand man vor Gericht, so musste man in Athen in direkter Ansprache, selber in freier Rede, eine große Zahl von mehreren hundert Leuten, athenischen Mitbürgern, die ausgelost waren, zu überzeugen versuchen von seiner Sache. Und genau so agierte auch der Ankläger. Für denjenigen, der sich verteidigen musste, war das keine leichte Aufgabe. Vor allem dann, wenn, wie im Falle des Sokrates, die Anklage äußerst schwammig war, also die Punkte des Vorwurfs äußerst schwammig waren. Nach allem, was die Forschung heute herausgefunden hat, waren die beiden gegen Sokrates erhobenen Vorwürfe zum einen Leugnung der Götter, zum anderen Verführung der Jugend, keine wirklichen Kardinaldelikte. Die Verführung oder vielleicht besser Verhetzung der Jugend, also eine Art Unruhestiftungsvorwurf, der erste Anklagepunkt, hätte normalerweise nie ein Todesurteil nach sich ziehen können. Etwas ernster von der Gewichtung her war der Vorwurf der Leugnung der Götter. Der Naturphilosoph Anaxagoras beispielsweise war deswegen unter Perikles verhaftet worden und war tatsächlich durch Gerichtsentscheid verbannt worden, aufgrund dieses Vorwurfs Leugnung der Götter. Dennoch sah die Ausgangslage, also fürs damalige Normalempfinden, für den Sokrates wohl durchaus nicht eigentlich dramatisch aus, konfrontiert mit diesen beiden Anklagepunkten. Auch, dass seitens der Anklage gleich zwei Vorwürfe zugleich erhoben wurden und ja zwei etwas heterogene, in ihrer Logik durchaus nicht so unbedingt zusammenpassende Verführung der Jugend, Leugnung der Götter, spricht dafür, dass ein Anklagepunkt allein wahrscheinlich gar nicht erst für ein ernsthaftes Verfahren ausgereicht hätte. Man kann sagen, die ganze Sache, dieses Verfahren gegen Sokrates, hatte auch für die athenische Normalwahrnehmung durchaus etwas an den Haaren herbeigezogen ist. Und vermutlich war es so, dass zu Anfang kaum jemand mit einem tödlichen Ausgang dieses Verfahrens gerechnet hat. Die Rede des Anklägers gibt Platon, wie gesagt, nicht wieder. Und ich werde Ihnen auch nicht die ganze, übrigens wunderbar und humorvoll geschriebene Verteidigungsrede des Sokrates referieren können. Man kann jedoch so viel sagen. Sokrates, vom ersten Satz an dieser Verteidigungsrede, verteidigt sich nicht etwa wirklich, sondern er geht geradewegs zum Gegenangriff auf seine Widersacher über. Seine Rede ist die maximale Provokation. Er werde nicht versuchen, so verkündet er vorweg im Proemium, also in den formellen Anfangsbemerkungen, er werde nicht versuchen, hier jetzt das prozesstaktisch Ratsame vorzutragen. Vielmehr wolle er die ganze Wahrheit sagen, in einfachen, ungeschmückten Worten. Daraufhin schildert Sokrates, dass er kein Sophist sei. Er erziehe nicht Menschen für Geld. Das ist ein Thema, das sich durch viele platonische Dialoge hindurchzieht, die Auseinandersetzung des Sokrates mit den Sophisten, die er kritisiert, und auch die Auseinandersetzung mit dem Verdacht, er sei vielleicht selber einer, weil er auch sozusagen sich am Argumentieren begeistert und sich mit Leuten umgibt, mit denen er gemeinsam diskutiert. Das ist also ein Punkt, den er auch gleich zu Anfang bringt in dieser Rede. Er sei kein Sophist, er erziehe nicht Menschen für Geld. Das mit dem Geld ist ein zentraler Punkt. Es geht ihm nicht ums Geld, sondern er vermittle, wie gesagt, lediglich eine gewisse Weisheit, indem er Fragen stelle. Und das wiederum, das Fragenstellen, tue er, weil er infolge eines Orakelspruches sich verpflichtet fühle, Menschen zu suchen, die weiser seien als er. Bisher habe er freilich noch keinen Weiseren gefunden. Er suche aber ja auch ständig. Deswegen immer weiter. Er sehe es durchaus, so Sokrates weiter, dass ihm aus seinen philosophischen Nachforschungen in der Stadt viel Feindschaften entstanden seien. Dennoch sei der Vorwurf, er allein verderbe die athenische Jugend, einigermaßen absurd. Denn wie solle ein einziger die Jugend der Stadt verderben? Also schon das sei eine absurde Vorstellung. Und natürlich ficht er auch den Vorwurf an, er verderbe da jemanden. Auch die Anklage der Gottlosigkeit sei nicht nur falsch, sondern vorweg schon auch in sich widersprüchlich. Denn es werde ihm ja zugleich von vielen Seiten vorgeworfen, er glaube an allerlei Dämonen, also innere Stimmen, könnten wir vielleicht sagen. Dämonen, fährt er fort, seien aber ja bekanntlich Halbgötter. Und wer an Halbgötter glaube, wem man vorwerfe, dass er an Halbgötter glaube, der glaube ja wohl auch, dass es ganze Götter gibt. Die gesamte Anklage habe eigentlich einen anderen Grund, so Sokrates weiter, nämlich, dass er unbequem sei. Dies wiederum sei er zwar, aber er sei es einzig und allein zum Wohle der Stadt. Töten könne man ihn vielleicht oder auch vertreiben oder des Bürgerrechts berauben. Wer das versuche, und sonst mancher, halte das, also den Tod, Zitat, für ein großes Übel, ich aber gar nicht. Daher auch jetzt, ihr Athener, ich weit entfernt bin, um meiner selbst willen mich zu verteidigen, wie einer wohl denken könnte, sondern um euretwillen, damit ihr nicht gegen des Gottes Gabe an euch etwas sündigt durch meine Verurteilung. Denn wenn ihr mich hinrichtet, werdet ihr nicht leicht einen anderen solchen finden, der ordentlich, sollte es auch lächerlich gesagt scheinen, von dem Gotte der Stadt beigegeben ist, wie einem großen und edlen Rosse, das aber eben seiner Größe wegen sich zur Trägheit neigt und der Anreizung durch den Sporn bedarf. Die Stadt ist also ein träges Pferd, edel aber träge, und Gott selbst hat diesen Sporn, diesen Stachel der Stadt beigegeben, um diesen nötigen Anreiz in der Stadt zu setzen. Das ist das Vergleichsbild, das er hier verwendet. Sokrates macht sehr konkret, wie er das mit seiner Rolle als Sporn, als Stachel in der Stadt auch in Zukunft verstehen will. Nochmal Zitat. Ich bin euch, ihr Athener, zwar zugetan und Freund, gehorchen aber werde ich dem Gotte mehr als euch. Und solange ich noch atme und es vermag, werde ich nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen, wen von euch ich antreffe, mit meinen gewohnten Reden. Demgemäß nun würde ich sagen, ihr athenischen Männer, sprecht mich los oder nicht, dass ich auf keinen Fall anders handeln werde und müsste ich noch so oft sterben. Offenbar muss an dieser Stelle Unruhe im Publikum entstanden sein, denn Sokrates fährt fort, Zitat, kein Getümmel, ihr Athener, sondern harrt mir aus bei dem, was ich euch gebeten, mit mir nicht zu toben über das, was ich sage, sondern zu hören. Auch wird es euch, glaube ich, heilsam sein, wenn ihr es hört, denn ich bin im Begriff, auch noch so manches andere zu sagen, worüber ihr vielleicht schreien möchtet, aber keineswegs tut das, denn wisst nur, wenn ihr mich tötet, einen solchen Mann, wie ich sage, so werdet ihr mir nicht größeres Leid zufügen als euch selbst. Noch ein Wahl, ich meine, das ist natürlich eine extrem provokative Position. Erstens, er wird sich auch kein Deut anders verhalten in Zukunft, auch als er sich bisher verhalten hat. Und zweitens, das ganze Szenario, Gerichtsverfahren, Drohung und so weiter, wendet er so zurück. Im Grunde schadet ihr euch selbst mehr als mir. Ein weiterer herausfordernder Punkt sei genannt. Sokrates distanziert sich in der Apologie mehrmals ausdrücklich von dem Gremium, vor dem er da spricht. Er selbst sei es eigentlich lediglich gewohnt, auf dem Markt zu reden. Die Volksversammlung aber, den Ort der großen Politik, habe er immer vermieden. Und überhaupt sei er als Philosoph zur Erfüllung seiner politischen Bürgerpflichten ganz grundsätzlich nicht in der Lage. Er passe nicht in diese Versammlung und überhaupt die politischen Pflichten des Normalbürgers wären für ihn als Philosoph auch gar nicht passend. Ihm gehe es nämlich um Wahrheit, nicht um politisches Entscheiderwesen. Er sei gewissermaßen politikunfähig, weil er sich für die Wahrheit interessiert. Ihm kämen beim Entscheiden immer störende Gedanken dazwischen. Das ist sehr lustig, diese Stelle, also deutlich ironisch. Er schildert, wie das ihm so geht. Wenn er dann versucht, sich mal auf eine Entscheidung festzulegen, dann denkt er, jetzt entscheide ich mich, und dann kommen mir doch immer störende Gedanken dazwischen, nämlich wichtige Gegenargumente. Dass es doch vielleicht nicht die richtige Entscheidung sei. Und diese Gegenargumente würden ihm von einer inneren Stimme eingeflüstert, gegen die er überhaupt nichts machen kann. Und deswegen sei er sozusagen, weil er Philosoph ist, weil ihm immer diese Argumente einfallen, überhaupt nicht geeignet fürs politische Geschäft. Sie können sich die Provokationskraft auch dieser Stoßrichtung der Verteidigungsrede wohl vorstellen. Also die Unterstellung ist ja klar, die da mitläuft. Euch geht es um was anderes als um die Wahrheit. Ihr seid sozusagen diejenigen, die gute Gegenargumente beiseite schieben können oder die vielleicht sogar gar nicht haben im Kopf. Also sehr grundsätzlich wird eigentlich auch das ganze Existenzrecht dieses Gremiums in Frage gestellt, oder jedenfalls distanziert er sich davon und sagt, das ist eure Sache, ich mache was ganz anderes. Im Hinblick auf unser Thema ist nun mehreres interessant. Sokrates besteht nicht nur auf einer nützlichen und von Gott gewollten Funktion. Gott ist hier übrigens primär Apollon, der athenische Stadtgott. Also er besteht nicht nur auf der nützlichen und von Gott gewollten Funktion seiner subversiven philosophischen Fragerei. Sokrates stellt auch nicht nur den Anspruch auf philosophische Wahrheit in einen Gegensatz, jedenfalls zur offiziellen Politik der Stadt, und verlangt von der Volksversammlung eben diese Sonderrolle seines Tuns zu akzeptieren. Sondern, Sie haben das an den zitierten Stellen auch schon gehört, Sokrates bringt in seiner Rede geradezu von sich aus das Thema Tod ins Spiel. Auf keinen Fall werde ich anders handeln und müsste ich dafür auch noch so oft sterben. Das bringt er in seiner ersten Verteidigungsrede selbst als Argument. Will Sokrates die Todesstrafe absichtlich heraufbeschwören? Ich denke, man kann schon klar sagen, das wohl nicht. Dass ihm einige seiner Gegner nach dem Leben trachteten, dürfte keine Fehleinschätzung gewesen sein. Und die politische Lage der fraglichen Jahre war äußerst gespannt. Unter den von Sokrates begeisterten jungen Leuten hatte sich seinerzeit auch einmal einer namens Alkibiades befunden. Als er erwachsen wurde, war dieser junge Mann erst ein erfolgreicher Feldherr, entpuppte sich dann aber als Tyrann, unter dem viele zu leiden hatten. Und diese Tyrannenherrschaft war noch nicht lange her. Jetzt waren andere am Zuge, Demokraten. Und Sokrates war wegen dieser früheren Verbindung zu Alkibiades gerade den athenischen Demokraten auf diffuse Weise verdächtig. Überhaupt gab es viele Gerüchte in der Stadt. Das spricht Sokrates in seiner Apologie ausdrücklich an. Es gäbe noch aus alter Zeit anonymes Gerede. Schatten, gegen die man im Grunde sich gar nicht wirklich verteidigen kann, weil da niemand ist, der die Vorwürfe offen ausspricht und man also nicht zeigen kann, dass es nur Verleumdungen sind. Die Todesdrohung völlig aus der Luft gegriffen, hat Sokrates also nicht. Die Stimmung etlicher stand gegen ihn. Vielleicht kann man sagen, das war so eine Stimmung, die sozusagen zum Kippen fähig war. Aber auf seine Weise hat er die Situation, so wie sie nun mal war, mehr oder weniger bewusst dann noch polarisiert. Er treibt die Streitsache auf eine dramatische Alternative zu. Lieber die Wahrheit als den Tod. Nee, lieber die Wahrheit als den Tod? Lieber den Tod? Ja. Lieber die Wahrheit trotz Todes. Dabei kommt es ihm offenbar darauf an, zu zeigen, wie angesichts dieser existenziellen Alternative die philosophische Haltung zur Wahrheit konkret aussieht und auszusehen hat. Sie beinhaltet nämlich die Entscheidung, um der Wahrheit willen lieber den Preis des Todes in Kauf zu nehmen, als seinen Gegner nach dem Mund zu reden. Und sei es das Hohe Haus, also diese Institution, diese Volksversammlung selbst. Dabei geht es weder um persönliches Heldentum, noch um einen Opfertod für die Stadt. Sokrates sagt zwar, dass es für die Stadt gut ist, einen so störenden Philosophen zu haben, Bild des Sporns und des Pferdes, aber er will doch nicht um der Stadt willen in den Tod gehen, sondern es geht ihm um das spezifische Wahrheitsverhältnis der Philosophie. Dieses wird verteidigt und ist gewissermaßen der Preis, den Preis der Lebensgefahr wert. Den Preis auch dieser demonstrativ heraufbeschworenen Lebensgefahr. Betrachten wir genauer, wie Sokrates in seiner Verteidigungsrede das Thema Tod und möglicherweise auch die Frage Endlichkeit anspricht. Zunächst einmal fällt auf, dass sich Sokrates zwar als weltfremder Philosoph präsentiert und auch als jemand, der seinen politischen Beteiligungspflichten als Bürger nicht nachkommen kann oder will. Aber was er im Verlaufe der Apologie auch mit etlichen Beispielen dann belegt, er betont, er ist nicht feige. Sich in Lebensgefahr zu bringen, ist kein Zeichen von Dummheit, ist nichts, wofür man sich schämen muss, wie es im Text heißt. Nicht, dass jemand sein Leben riskiere, sei problematisch, sondern entscheidend sei die Frage, warum? Entscheidend sei, wenn jemand etwas tut, Zitat, ob es recht getan ist oder unrecht. Ob eine rechtschaffenen Mannestat, eines rechtschaffenen Mannestat oder eines schlechten. Mit anderen Worten, auch die Leute, die sich für wertvoll oder vielleicht für unverzichtbar halten, sind, wenn es wirklich um das Rechte geht, angehalten, sich in Gefahr zu bringen. Wir können an Sokrates' Argument ablesen, dass sich dieser Punkt im damaligen Athen nicht von selbst versteht. Also, wir könnten vielleicht sagen, naja, moralisch gesehen ist doch klar oder so, aber so klar ist es gar nicht. Es gab wohl durchaus die Ansicht, dass man es anerkanntermaßen für klüger hielt, sich selbst zu schonen und andere vorzuschicken, jedenfalls wenn es um das Risiko des eigenen Lebens ging. Vielleicht auch gerade als bedeutender und reputierter Bürger, der sich nicht sozusagen wegen möglicherweise auch noch etwas abwegiger Vorwürfe da nun vorsätzlich auch noch in größere Gefahren bringt, indem er so einen Prozess ganz ernst nimmt. Dagegen, klar, die Stellungnahme des Sokrates, das ist nicht irgendwie ein Zeichen von Dummheit, Einfalt oder davon, dass man die Dinge zu wörtlich nimmt oder dergleichen, dass man sich an einem solchen Punkt um des Prinzips willen, um der Wahrheit willen in Lebensgefahr bringt. Interessanterweise wirft Sokrates den Vertretern der Ansicht, es sei doch eigentlich klüger, sich zu schonen und dann im Zweifel andere vorzuschicken, also so ein sinnloses und riskantes Kräftemessen zu riskieren. Interessanterweise wirft Sokrates den Vertretern dieser Ansicht nicht vor, sie seien unredlich, weil sie andere in etwas Schlimmes hineinschickten, das sie lieber selbst auf sich nehmen sollten. Er fordert auch nicht eine persönliche Tapferkeit, also den Triumph über die eigene Furcht, ähnlich der Kriegssituation. Wie gesagt, Heroismus ist überhaupt nicht der entscheidende Punkt für ihn, sondern was er den Leuten vorwirft, die sich so verhalten, dass sie versuchen, sich zu schonen, ist, dass sie sich irren. Sie schätzen nämlich den Tod falsch ein. Zitat: Denn den Tod fürchten ihr Männer, das ist nichts anderes als sich dünken, man wäre weise und es doch nicht sein. Denn es ist ein Dünkel, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Denn niemand weiß, was der Tod ist. Nicht einmal, ob er nicht für den Menschen das Größte ist unter allen Gütern. Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiss, dass er das größte Übel ist. Ende des Zitats. Diese Überlegung klingt seltsam und einfach zugleich. Sie ist auch kühn, denn im Grunde wird hier ein üblicherweise unterstelltes Verhältnis von Wissen und Furcht umgedreht. Nicht, weil ich so wenig über ihn weiß, habe ich Grund, den Tod zu fürchten, sondern umgekehrt. Weil ich gar nicht definitiv weiß, ob er überhaupt ein Übel ist, habe ich keinen Grund, ihn zu fürchten. Keinen handfesten Grund. Es gibt ja keinen wirklich belegten Grund, warum man ihn fürchten sollte. Und solange das nicht so ist, ist es Unsinn und irrig, sich vor ihm zu fürchten. Noch etwas abstrakter formuliert, kann man diese Blickumkehr so ausdrücken. Der Vernünftige fürchtet nicht die Unklarheit, also das bloß mögliche Übel. Vernünftig ist Furcht nur, wenn man um ein tatsächlich erwiesenes und bevorstehendes Übel weiß. Erst wenn ich sicher bin, dass etwas schlimm ist, habe ich zur Furcht einen Grund. Und solange irgendetwas nur unklar ist, ist Furcht eigentlich ein Irrtum. Von daher kommt ein zweiter Gesichtspunkt ins Spiel. Sokrates wendet sich gegen eine mit der aus seiner Sicht ja unbegründeten Furcht vor dem Tod betriebene Politik der Angst. Der Philosoph zieht sich um der Gerechtigkeit willen aus den öffentlichen Staatsgeschäften zurück. Aus demselben Grund lässt er sich aber auch niemals durch die Drohung mit Todesgefahr von der Einhaltung der Gesetze abhalten. Es ist offenkundig, dass Sokrates hier gerade auch gegen die vermeintlichen Vertreter des Gesetzes auf die Gesetze pocht. Er bringt ein Beispiel für einen solchen Konflikt, in welchem er für die Gesetze und zugleich gegen die Politik oder jedenfalls bestimmte Politiker aufgestanden ist, früher einmal. Er war nämlich doch erzählte er in der Apologie einmal in einem gewählten Gremium, dem Rat der 500, und da stand eine durchaus heikle Sache zur Abstimmung. 10 Heerführer sollten zum Tode verurteilt werden, weil sie die Toten einer siegreichen Seeschlacht nachher nicht begraben hatten. Dieses Urteil hätte zu dem Zeitpunkt der aufwallenden Stimmung der Versammlung entsprochen, wäre aber gesetzwidrig gewesen. Da nun war ich, so Sokrates, unter allen Prytanen der Einzige, der sich euch widersetzte, damit ihr nichts gegen die Gesetze tun möchtet und euch entgegenstimmte. Und obgleich die Redner bereit waren, mich anzugeben und gefangen zu setzen und ihr es fordertet und schriet, so glaubte ich doch, ich müsste lieber mit dem Recht und dem Gesetz die Gefahr bestehen, als mich zu euch gesellen in einem so ungerechten Vorhaben aus der Furcht des Gefängnisses oder des Todes. Hier haben wir also diese zweite Überlegung, diese gegen eine Politik der Drohung mit dem Tod gewendete Überlegung. Abgesehen davon, dass es keinen rationalen Grund gibt, den Tod zu fürchten, gibt es erst recht keinen Grund, sich durch was auch immer dazu verleiten zu lassen, sich gegen das Recht zu stellen, bloß weil jemand mit dem Tod droht. Die Angst darf dafür kein Grund sein, sich gegen Recht und Gesetz, so wie man selbst Recht und Gesetz in dem Moment vor Augen hat, zu stellen. Und die Angst darf auch kein Grund dafür sein, was Sokrates ebenfalls andeutet, irgendein anderes Gefühl zum Maßstab des Handelns zu nehmen, etwa das Bedürfnis, sich zu den anderen zu gesellen, also mit der Mehrheit zu sein, nicht allein sich gegen die Menge zu stellen. Sokrates bringt noch ein zweites Beispiel, das ihn nebenbei als jemanden zeigt, der zumindest als er noch jünger war in Athen, sogar für so etwas wie militärische Sonderaufträge in Frage gekommen sein muss. Er erzählt, auch noch in dem ersten Teil der Apologie, in der Zeit der Tyrannenherrschaft erhielt er einmal mit 4 anderen den Sonderauftrag, jemanden zu verschleppen und zur Hinrichtung nach Athen zu bringen. Die Erfüllung dieses Auftrags hat er damals schlicht verweigert. Zitat: Vielleicht hätte ich deshalb sterben gemusst, wenn nicht jene Regierung kurz darauf wäre aufgelöst worden. Zitat Ende. Dies könnten viele bezeugen, stellt Sokrates fest und bilanziert noch einmal. Auch da nun zeigte ich wiederum nicht durch Worte, sondern durch die Tat, dass der Tod, wenn euch das nicht zu bäuerisch klingt, mich auch nicht das Mindeste kümmerte. Nichts Ruchloses aber und nichts Ungerechtes zu begehen, mich mehr als alles kümmert. Denn mich konnte jene Regierung, so gewaltig sie auch war, nicht so einschrecken, dass ich etwas Unrechtes getan hätte. Das Recht verteidigen, für das Recht einstehen, notfalls auch gegen die Politik. Und dann im Sinne einer übergeordneten Gesetzlichkeit, wie sie die Götter eigentlich wollen. Vielleicht lässt sich an diesem Punkt nun auch kurz ein Bogen schlagen zu jener Diskussion über den Suizid zu Beginn des Dialoges Phaidon, die ich in der letzten Sitzung nur erwähnt hatte. Sie erinnern sich vielleicht. Im Phaidon wird am Anfang mal kurz über den Suizid gesprochen, also den Freitod, die Selbsttötung. Warum bringt der Philosoph sich nicht leichten Herzens selbst um, wenn doch philosophieren heißt, gern zu sterben, wenn es gar keinen Grund gibt, Angst vor dem Tod zu haben? Das war die Frage, die Kebes an den Sokrates gerichtet hatte. Sokrates antwortet an der fraglichen Stelle durch Verweis auf die Götter. Und zwar nicht auf ein göttliches Selbsttötungsverbot. Das ist etwas, was es später im Christentum geben wird, was es aber für die griechische Antike nicht gibt, also ein prinzipielles Verbot der Selbsttötung. Sondern Sokrates verweist darauf, dass einem ein Gott erst einmal signalisieren muss, dass es auch in seinem Sinne ist, dass man sich umbringt. ganz ohne Signal der Götter tue man so etwas nicht, lautet die Botschaft. Die Textstelle, die dazu gehört, lautet wie folgt. In alten Geheimlehren schon werde gesagt, so Sokrates, Zitat, dass wir Menschen wie in einer Feste sind und man sich aus dieser nicht selbst losmachen und davongehen dürfe. Das erscheint mir doch als eine gewichtige Rede und gar nicht leicht zu durchschauen. Wie denn auch dieses Okebis mir ganz richtig gesprochen scheint, dass die Götter unsere Hüter und wir Menschen eine von den Herden der Götter sind. Also auch du würdest gewiss, wenn ein Stück aus deiner Herde sich selbst tötete, ohne dass du angedeutet hättest, dass du wolltest, es solle sterben, diesem zürnen und es bestrafen. Auf diese Weise nun wäre es also wohl nicht unvernünftig, dass man nicht eher sich selbst töten dürfe, bis der Gott irgendeine Notwendigkeit dazu verfügt hat. Zitat Ende. Ich habe dieses Zitat etwas kondensiert, weil da noch einige Formulierungen dazwischen sind. Aber der Grundgedanke wird erkennbar. Also es gibt kein prinzipielles Selbsttötungsverbot. Nur auch dafür muss es einen Grund geben. Einfach so, nur wegen sich selbst oder möglicherweise aus Leichtfertigkeit oder dergleichen, tut man das nicht. Sondern es bedarf schon eines Zeichens, eines Signals, das einen in die Sicherheit versetzt, dass das jetzt auch durchaus im Sinne der Götter ist, dass man das tut, sich töten. Wir sehen auch hier eine Bindung an Gesetze, die aber nicht die politischen Gesetze sind, sondern der Willen der Götter. Sokrates verwendet zunächst das Bild des Körpers als Feste, wie es in dieser Übersetzung heißt, also als Ummauerung, als Gefängnis, in welcher die Menschen sich befinden, also in welcher die Seele sich befindet und aus welcher sie sich nicht selbst so einfach befreien dürfen. Dieser Gedanke erinnert ein wenig an das in der letzten Vorlesung kurz erwähnte pythagoreische Motiv von der Gefangenschaft der Seele im Körper. Sokrates weicht dann aber aus, also das Gefängnisbild hält er nicht wirklich durch, sondern er weicht aus auf das wichtigere Bild vom Hirten und den Schafen. Die Götter sind Hüter. Sie sorgen sich, sie kümmern sich. Hüter, deren Willen man schon mit in Betracht zu ziehen hat, bevor man den Schritt tut, sich selbst zu töten. Zumindest indirekt wird durch diese Ausführungen nicht nur über die Furchtlosigkeit, sondern eben auch über die Orientierung des Philosophen an den göttlichen Gesetzen deutlich. Sokrates' Ankläger werden nicht nur auf der politischen Ebene sich selbst schaden, weil die Stadt den unbequemen Sporn des Philosophen eigentlich braucht. Sie werden sich im Falle einer Verurteilung des Sokrates auch schaden, weil der unbequeme Philosoph zugleich doch immer ein Muster an Gesetzestreue war. Gesetzestreue gemessen am Willen der Götter. Weswegen ein Urteil gegen den Sokrates ein ungerechtes, ein den göttlichen Gesetzen eigentlich nicht gemäßes Urteil sein würde. Also das ist natürlich eine der Botschaften auch dieser Beispiele. Der Witz der Rede liegt freilich nicht letztlich darin, dass Sokrates einfach nur behauptet, ein Urteil gegen ihn würde ein ungerechtes Urteil sein. Der Witz der Rede liegt vielmehr in dem Pathos, welches sein Auftreten prägt. Er spricht dem Gericht ab, die richtigen Urteilskriterien zu verwenden. Und eigentlich ist das Gericht auch ganz grundsätzlich gar nicht zuständig, denn der Philosoph misst sich selbst an den Gesetzen. Um der Gesetze willen, gegen die Regierung und im Zweifel nicht nur durch Worte, sondern durch die Tat, ist der Philosoph allein der Wahrheit verpflichtet, so wie Sokrates sich stilisiert in dieser Gerichtssituation. Diese Wahrheit muss auch persönlich existenziell Wahrhaftigkeit sein. Und fehlende Todesfurcht ist fast so etwas wie ein Beweis dafür, wie ernst es der Philosoph mit der Wahrheit meint. solange er nicht eine eigene Erkenntnis über einen Grund sich zu ängstigen hat, laufen die Meinungen der anderen wie auch alle Arten von politischen Erpressungsversuchen leer. Und solange er nicht eine eigene Erkenntnis über einen Grund sich zu töten hat, ist sozusagen die Furchtlosigkeit des Philosophen vor dem Tod kein Grund zu akzeptieren, dass er vor die Alternative von Wahrheit und Tod gestellt ist. Lassen Sie mich die weiteren Teilstücke der Apologie kurz anleuchten. Mit seiner offensiven Rede hat Sokrates die Versammlung offenbar letztlich eher gegen sich aufgebracht als überzeugen können. Eine starke Minderheit stimmt zwar für Freispruch, also die Entscheidung geht durchaus knapp aus, aber eine knappe Mehrheit erklärt ihn für schuldig. Nun spitzt sich die Lage natürlich zu. Nun folgt der zweite Schritt des Verfahrens. Es wird nämlich in der Frage der Strafe plädiert. Also jetzt kommt, Sie erinnern sich, der zweite Teil, die Anklage, hält wieder ein Plädoyer, schlägt eine Strafe vor und Sokrates, also der Angeklagte, hat sich zu verteidigen erneut, jetzt aber eben spezifisch nicht mehr auf die Frage schuldig oder nicht schuldig, sondern bezogen auf die Frage nach dem Strafmaß. Die Anklageseite fordert jetzt die Todesstrafe. Also wir dürfen annehmen, dass insbesondere die Ankläger deutlich gereizt zu diesem Zeitpunkt jetzt auf die Inhalte der Rede, der ersten Rede des Sokrates reagieren mit dieser Todesstrafe. Die dazugehörige Rede wiederum ist nicht überliefert. Sokrates reagiert auf die Forderung der Anklageseite nach der Todesstrafe mit souveräner Ironie. Die Todesstrafe verwirft er sofort, kommt nicht in Frage. Was er sich selbst, wenn er ganz ehrlich sein soll, teilt er mit, als mit Recht verdient zuerkennen würde, das sei eine Speisung im Prytaneon. Dazu muss man wissen, dass die zeremonielle Speisung im Prytaneon, also dem Haus der Stadtregierung, in dem brannte das ewige Feuer der Hestia, also quasi das zentrale Heiligtum der Stadt, das auf die Stadt bezogene politische Heiligtum, die zeremonielle Speisung in diesem Prytaneon, das war so ziemlich die höchste Ehre, die man jemandem in Athen überhaupt zuteil werden lassen konnte. Sieger der Olympiade oder von Dichterwettbewerben wurden als Abschluss eines großen Stadtfestes feierlich im Prytaneon gespeist. Erneut erlaubt sich Sokrates in der sich zuspitzenden Lage also eine maximale Provokation. Wenn er sagt, also Todesstrafe, nee. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, was ich mir zugedenken würde, wenn ich ihr wäre, dann würde ich mich verurteilen zu einer Speisung im Prytaneon. Sie können sich vorstellen, dass da wahrscheinlich auch wieder Tohu Wabohu auf den Rängen war, als er das sagte. Die realistischen Strafoptionen, die auch noch bestehen, geht er dann daraufhin noch durch, kurz und äußert sich zu denen. Gefängnis und auch die Verbannung lehnt er rundweg ab. Vor allem sich verbannen zu lassen. Diesen Gefallen wolle er seinen Gegnern nicht tun. Und überhaupt, was solle er denn woanders? Ein Leben ohne Gespräche mit vielen anderen, ein Leben, wie es nur in der Stadt geführt werden kann. Ein solches Leben ohne Selbsterforschung im wechselseitigen Dialog verdiene nicht, gelebt zu werden. Also kommt auch die Verbannung, also das Verlassen der Stadt für ihn nicht in Frage. Zur Zahlung einer Geldstrafe, auch das eine ganz häufige, übliche Strafe, zur Zahlung einer Geldstrafe fehle ihm das Geld, stellt er fest. Er habe schlicht kein Geld. Allerdings hätten Freunde eine Summe von insgesamt 30 Minen bereitgelegt und wollten für diese Summe bürgen. Und dieses Angebot nehme er wohl gerne an. Also die 30 Minen, die seine Freunde gestiftet hätten, als Strafe, das würde er also akzeptieren. Das Gericht entscheidet sich, wir wissen es, für die Todesstrafe. Im nun folgenden Schlusswort des Sokrates finden wir noch einmal einige klar akzentuierte Aussagen. Er teilt dieses Schlusswort in zwei Teile auf, also er adressiert sich zunächst einmal an diejenigen, die gegen ihn gestimmt haben, und den zweiten Teil seines Schlusswortes richtet er an diejenigen, die für ihn gestimmt haben. Denen, die gegen ihn gestimmt haben, gibt Sokrates vor allem einen knappen und lakonischen Hinweis auf sein vorgerücktes Alter. Gestorben wäre er ohnehin bald, er sei ja schon ein alter Mann. So nun aber ziehe sich die Stadt auf immer den Vorwurf zu, ihn hingerichtet zu haben. Auch über die Männer, die ihn hinrichten, komme im Übrigen sogleich nach seinem Tode eine weit schwerere Strafe als die seine. Zitat: Denn jetzt habt ihr dies getan, in der Meinung, nun entledigt zu sein von der Rechenschaft über euer Leben. Es wird aber ganz entgegengesetzt für euch ablaufen. Mehrere werden sein, die euch zur Untersuchung ziehen. Und umso beschwerlicher werden sie euch werden, je jünger sie sind. Und ihr umso unwilliger. Denn wenn ihr meint, durch Hinrichtung dem Einhalt zu tun, dass euch niemand schelten soll, wenn ihr nicht recht lebt, so bedenkt ihr das sehr schlecht. Denn diese Entledigung ist weder recht ausführbar, noch ist sie edel. Ende des Zitats. Edel sei vielmehr, sich für sich selbst darauf zu verlegen, möglichst gut zu sein und sich darum zu kümmern. Eigentlich spricht Sokrates an dieser Stelle eine unverhohlene Drohung aus. Sie haben das herausgehört. Die Schlechtigkeit laufe schneller als der Tod, sie werde die Ungerechten schon einholen, sagt er an einer Stelle. Und außerdem deutet er ja an, die Jüngeren werden Untersuchung fordern und sie werden die Sache der Philosophie voranbringen, auch wenn Sokrates selbst nicht mehr da ist. Also das Fragenstellen, das Einfordern von Rechenschaft übers Leben, das wird überhaupt nicht aufhören, dadurch, dass ich, Sokrates, verschwinde. Im Gegenteil. Die Jüngeren werden die Sache der Philosophie voranbringen, sie werden die Sache der Philosophie voranbringen als Sache der Wahrheit, aber eben nicht nur das, sondern auch als Frage nach der Wahrhaftigkeit, nach der gerechten Haltung und also als politisches Anliegen. Das tatsächlich ist die Botschaft. So wenig sie sich das Geschäft der Politiker zu eigen macht, so politisch versteht sie sich doch letztlich die Philosophie in dieser Funktion der Unruhestifterin. Oder jedenfalls die Philosophie in diesem kompromisslos sokratischen Verständnis, das Platon hier in der Figur des Sokrates artikuliert. Das zweite Stück seines Schlusswortes richtet Sokrates nun an diejenigen, die für ihn gestimmt haben. Keine innere Stimme, kein göttliches Zeichen des Zweifels hätte ihn während seiner Verteidigungsrede unterbrochen. Also sei er froh und überzeugt, dass es richtig war, sich so ehrlich verteidigt zu haben, wie es geschehen ist. Das teilt er seinen Freunden, denen, die für ihn gestimmt haben, mit. Und so müsse wohl auch, was ihm nun widerfahren sei, nämlich dieses Todesurteil, letztlich etwas Gutes sein. Der Tod etwas Gutes? Diesen Gedanken, den wir aus dem Phaidon ja schon kennen, trägt Sokrates in seinem Schlusswort vor Gericht zum ersten Mal vor, also zeitlich gesehen, Phaidon ist ja die letzte Szene, zum ersten Mal, und zwar wieder jetzt ein etwas gekürztes Zitat mit folgenden Worten. Lasst uns erwägen, wie viel Ursache wir haben zu hoffen, es sei etwas Gutes, das Todesurteil, der Tod. Denn eins von beiden ist das Todsein. Entweder so viel als nichts sein, noch irgendeine Empfindung von irgendetwas haben, wenn man tot ist. Oder, wie auch gesagt wird, es ist eine Versetzung und ein Umzug der Seele von hinnen an einen anderen Ort. Und ist es nun gar keine Empfindung, sondern wie ein Schlaf, in welchem der Schlafende auch nicht einmal einen Traum hat, so wäre der Tod ein wunderbarer Gewinn. Denn ich glaube, wenn jemand einer solchen Nacht, in welcher er so fest geschlafen hat, dass er nicht einmal einen Traum gehabt hat, alle übrigen Tage und Nächte seines Lebens gegenüberstellen und nach reiflicher Überlegung sagen sollte, wie viele wohl angenehmere und bessere Tage und Nächte als jene Nacht in seinem Leben er gehabt hat, so glaube ich, würde nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, sondern der große König selbst finden, dass diese sehr leicht zu zählen sind gegen die übrigen Tage und Nächte. Wenn also der Tod etwas solches ist, so nenne ich ihn einen Gewinn. Denn die ganze Zeit scheint ja auch nicht länger auf diese Art als eine Nacht. Ist aber der Tod wiederum wie eine Auswanderung von hinnen nach einem anderen Ort und ist das wahr, was gesagt wird, dass dort alle Verstorbenen sind, was für ein größeres Gut könnte es wohl geben als dieses? Denn wenn einer in der Unterwelt angelangt, dort die wahren Richter antrifft, von denen auch gesagt wird, dass sie dort Recht sprechen, wäre das wohl eine schlechte Umwanderung? Oder auch mit dem Orpheus umzugehen und Musaios und Hesiodos und Homeros, wie teuer möchtet ihr das wohl erkaufen? Ich wenigstens will gern oftmals sterben, wenn das wahr ist. Ende des Zitats. Sie sehen hier Ähnlichkeiten, aber auch eine entscheidende Differenz zu Sokrates' Position im Phaidon. Sokrates argumentiert hier nämlich nicht direkt für die Unsterblichkeit der Seele, sondern er präsentiert eine unentscheidbare Alternative. Man weiß nicht, was der Tod ist, aber beide Alternativen, die man sich denken kann, ohne sich zwischen ihnen entscheiden zu können, sind ein Gewinn. Schlaf oder ich treffe den wahren Richter und bin hinterher in dieser geselligen Atmosphäre mit den schon Verstorbenen. Beides begrüßenswerte Möglichkeiten. Also muss man den Tod so oder so nicht fürchten. Hören wir genau hin, könnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass Sokrates gerade seine Schilderung des vergnüglichen Aufenthaltes der philosophischen Seele im Jenseits eher ironisch meint. Wie viel würde man es sich wohl kosten lassen, heißt es in diesem Schlusswort vor Gericht. Zitat: Den, welcher das große Heer nach Troja führte, er meint damit Agamemnon, auszufragen oder den Odysseus auszufragen oder Sisyphos und viele andere könnte einer nennen, Männer und Frauen, mit welchen dort zu sprechen und umzugehen und sie auszuforschen auf alle Weise eine unbeschreibliche Glückseligkeit wäre. Gewiss werden sie einen dort im Totenreich um deswillen doch nicht gleich hinrichten. Denn nicht nur ist man dort glückseliger, sondern die übrige Zeit unsterblich, wenn das wahr ist, was gesagt wird. Nach dem Tode kann man wegen ungezügelten Diskutierens nicht noch einmal hingerichtet werden. So etwas nennt man wohl Galgenhumor. Ich will keinen künstlichen Gegensatz zwischen der logisch argumentativ untermauerten Jenseitstheorie im Phaidon und dieser eher hypothetisch witzigen zweiten Alternative in der Apologie errichten. Aber ich denke, es ist schon bemerkenswert, dass die beiden Texte eine unterschiedliche Stoßrichtung haben. Es ist deutlich, dass Sokrates in der Apologie hier die beiden Möglichkeiten, vollständiges Erlöschen von allem, auch der Seele, oder aber Wanderung der Seele ins Jenseits, absolut gleichrangig präsentiert. Vielleicht sogar ist die Schilderung der ersten Option, der lange traumlose Schlaf, von der Tonlage her sogar eher die ernsthafter mitgeteilte Alternative. Wobei, wer genau hinhört, sicher merkt, Sokrates spricht nicht ausdrücklich davon, dass dieser Schlaf ohne eine Wiederkehr der Seele erfolgt. Eventuell wäre also sogar die These des Erlöschens mit einer Wiederkehrtheorie im Sinne eines Aufwachens vereinbar. Er vergleicht das ja mit einer kurzen Nacht. Also so das nicht ganz ausgeschlossen ist, ob diese Theorie des traumlosen Schlafs nicht vielleicht doch kombinierbar ist mit der Vorstellung einer Wiederkehr. Ich möchte in der verbleibenden Zeit noch eine Wendung des Themas herausheben, die sich im Dialog Kriton besonders deutlich zeigt. Dieser Text nun spielt in der Zeit zwischen Apologie und Phaidon. Sokrates sitzt im Gefängnis. Die Hinrichtung rückt näher und Kriton besucht den Verurteilten, um ihn zur Flucht zu überreden. Geld haben die Getreuen schon gesammelt und eine Rettung Richtung Thessalien ist offenbar vorbereitet. Dort haben Freunde ein Landgut und würden Sokrates gern auf Dauer beherbergen, teilt Kriton mit. Diese Möglichkeit war nebenbei gesagt recht realistisch, da im antiken Athen die Flucht aus der Stadt einer Verbannung gleichkam. Kann man vielleicht sogar sagen, die Behörden waren es sogar gewohnt, die Augen zuzudrücken. Und es kam nicht selten vor, dass zum Tode Verurteilte sozusagen dann gezielt irgendwie aus der Stadt entschwinden, dass man die aus der Stadt entschwinden ließ, da waren sie ja auch weg und in gewisser Weise konfliktfreier. Dass das Gefängnispersonal Sokrates geradezu verehrte, wird im Phaidon ja auch noch unmissverständlich nachgeliefert. Sie erinnern sich, also die weinen auch alle und so weiter. Also es ist durchaus realistisch, dass er diese Flucht leicht hätte unternehmen können. Kriton unterbreitet Sokrates also die Fluchtpläne, doch dessen Antwort ist freundlich, aber klar. Er wird nicht nachgeben, Zitat, und wenn auch die Macht der Menge noch mehr als schon geschieht, um uns wie die Kinder einzuschrecken, Gefangenschaft und Tod auf uns losließe und Verlust des Vermögens. Zitat Ende. Auch hier entspinnt sich erneut ein Gespräch. Das Urteil ist ungerecht, das Ganze ist sowieso Resultat von vielen Fehleinschätzungen, man hätte den Prozess im Vorfeld ernster nehmen sollen, seine Freunde warten auf ihn, warum will denn nun Sokrates nicht fliehen, so Kriton. Auf sehr engem Raum nennt Sokrates daraufhin eine ganze Anzahl von Gründen, die nun nicht nur die philosophisch konsequente Haltung der Wahrheitsorientierung noch einmal zutage treten lassen. Also, um der Wahrheit willen sich auf keinen Fall durch diese ohnehin leere Erpressung mit dem Tod bewegen lassen, sondern, und es ist auch nicht nur die philosophische Jenseitsorientierung, die hier zu Wort kommt, im Tod kommt die tugendhafte Seele zu ungetrübter Erkenntnis im Austausch mit ihresgleichen, sondern deutlich wird auch das Maß der, ich sage einmal, philosophischen Politikorientierung des Sokrates. Der spezifischen Politikorientierung des Philosophen. Und diese Politikorientierung ist nicht so sehr, sagen wir, stadtpolitisch ausgerichtet. Sie ist zwar eng an die Stadt gebunden, das haben wir auch in Sokrates Argumentation gehört, aber, und darauf will ich jetzt gleich nochmal hinaus, die Haltung des Sokrates orientiert sich neben der Frage nach dem Wohl der Stadt auch am künftigen Schicksal und an der künftigen Wirkung der eigenen philosophischen Botschaft. Es ist sozusagen Textpolitik, eine Politik der maximalen Wirkung des eigenen Textes, welche die Haltung des Sokrates auch prägt. Dazu etwas genauer. Ich referiere die vielen Punkte, die Sokrates im Gespräch mit dem betrübten Kriton, der jetzt versucht, ihn da irgendwie zur Flucht zu überreden, noch einmal nennt. Ganz knapp. Man soll das Urteil nicht zu ernst nehmen, nur die Meinung derjenigen, die von der Sache etwas verstehen, nicht die Meinung der großen Masse zählt. B. Nicht das Leben als solches ist wichtig, nur das gute Leben. C. Es gilt der Stadt nicht zu schaden und es würde der Stadt schaden, wenn Sokrates ginge. Denn nicht zuletzt, D., sollte man ja als Bürger den Gesetzen der eigenen Stadt gehorchen. Sogar dann, wenn diese Gesetze zu ungerechten Entscheidungen führen. Warum nämlich, wenn man in der Stadt, die man immer geschätzt hat, doch so lange gut gelebt hat, sollte man diese, selbst die falschen Entscheidungen dieser Stadt dann nicht vielleicht auch sich zu eigen machen? Noch ein Argument, zu gehen wäre Unrecht. Man soll aber nicht selbst ein Unrecht begehen, sondern lieber Unrecht leiden. Dieses Argument kennen sicher viele, die andere Dialoge des Platon kennen. In der Apologie wird das ja auch schon entwickelt. Wir können dieses Bündel von Argumenten vielleicht zusammenfassen als Argumente, in denen so etwas wie die allgemeine moralisch-politische Haltung des Philosophen Sokrates noch einmal wiederholt wird. Dazu gibt es dann eine Gruppe von Argumenten, die wir auch schon kennen, die auch im Phaidon prägende Motive sind. Also ich habe die hier so mit kleinen Buchstaben durchnummeriert, weil es so viele sind, das wäre dann das Argument F. Es gibt am Tod nichts zu fürchten. Der Philosoph stirbt gern und der Tod ist nicht erwiesenermaßen ein Übel. Und G, die Aussicht auf ein Jenseits macht den Tod zusätzlich attraktiv. Diese Argumente könnte man zusammenfassen vielleicht als die todestheoretischen Gewissheiten und auch Argumente des Sokrates bezeichnen. Dann gibt es noch folgende Punkte, die Sokrates vorträgt. Er gibt H an, er habe schon in der Volksversammlung eine Wahl getroffen, nämlich lieber als die Verweisung den Tod. Er hat sich auch gegen die Verbannung geäußert in der Volksversammlung. Und es sei nicht seine Art, von einer solchen Aussage nun abzurücken. Nun zu gehen hätte I die Folge der Lächerlichkeit seiner Person. Wie stünde er denn da, nachdem er diese Verteidigungsrede gehalten hat und jetzt, dann wenn er dann jetzt noch gehen würde, dann doch wieder. Und K, noch einmal die Zukunftsfrage. Für Sokrates als Stadt- und Kommunikationsmenschen bleibt außerhalb der Stadt nur ein Leben ohne gelebtes Philosophieren. Ein sinnloses Leben, also will Kriton ihn wirklich dazu überreden, dieses sinnlose Weiterleben irgendwo im Außerhalb auf so einem Landgut zu wählen. Dann noch ein Argument L in der Buchstabenzählung. Es gibt keinen zwingenden Grund, aus Gewissensgründen am Leben zu bleiben. Warum sollte er das tun? Um die Kinder kümmert sich besser in der Stadt jemand anders. Die Freunde müssen lernen, sich um sich selbst zu sorgen. Es wäre gewissermaßen die bloße Gier nach Weiterleben, wenn er jetzt fliehen würde. Nennen wir diese Gruppe von Argumenten die ethisch-existenziellen Motive des Philosophen Sokrates. Und nun bleiben folgende zwei Argumente. Wenn du jetzt in den Tod gehst, habe er sich gesagt, so Sokrates, so gehst du hinüber ins Totenreich als einer, der lediglich Unrecht erlitten hat von Menschen. Nicht aber als einer, der mit den Gesetzen, den göttlichen Gesetzen, in Konflikt war. Würde er vor der Vollstreckung des Urteils fliehen, so wäre es umgekehrt. Die Korrektur eines lediglich durch Menschen erlittenen Unrechts hätte die Entscheidung für ein Unrecht gegenüber den Gesetzen, den göttlichen Gesetzen, für einen Verstoß gegen das Recht zur Folge. Mit diesem Argument ist der Punkt erreicht, an dem Kriton seinen Widerstand endgültig aufgibt. Offenbar ist genau davon nun auch Kriton überzeugt. Für den Philosophen muss die lange Sicht zählen, nämlich die Grundsatzfrage, wie man sich selbst zu Recht und Unrecht für immer ins Verhältnis setzt. Also wie man sozusagen in der Gesamtbilanz dann im Blick auf Recht und Unrecht sich verhalten haben wird. Dass andere Menschen Unrecht, einem Unrecht tun, das darf einen nicht selbst von seinem höchst eigenen Verhältnis und Bekenntnis zum Recht abbringen. Und dann gibt es da noch ein Argument. Es fällt im Dialog etwas vorher, aber ich halte es für gleich wichtig, wie das Argument, dass das eigene Verhältnis zu den Gesetzen zähle und nicht die erlittene Ungerechtigkeit bloß durch Menschen. Wiederum wird die Zeitdimension, die Dimension dessen, was auf lange Sicht und auf Dauer wichtig ist, blickbestimmend. Ein Philosoph kann nicht, so Sokrates, nach der Zerrüttung der eigenen Ansichten und Thesen weiterleben. Die Zerstörung der eigenen philosophischen Botschaft, des Werks, der Wahrheit dessen, was man vertreten hat, kommt jenem Unrecht an den göttlichen Gesetzen, mit dem die ganze Person ruiniert wäre, jenem Unrecht, also jetzt eben nicht gegenüber dem bloßen politischen Menschenreich, sondern den ewigen Gesetzen, wenn man so will, gleich. Die eigene philosophische Botschaft oder die Wahrheit dieser philosophischen Botschaft zu gefährden, wiegt also ähnlich schwer wie ein Verstoß gegen die obersten Gesetze, ein Verstoß gegen den Willen der Götter. Mit diesem Gesetzesargument mögen die richtigen Stadtgesetze gemeint sein, aber vielleicht sollte man doch an dieser Stelle vor allem an das Bild von den Göttern als Hirten denken, das Sokrates im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zum Freitod ja ausdrücklich verwendet. Es geht auf jeden Fall auch, wenn nicht sogar vorrangig, um Gesetze im Sinne von guter Ordnung von Kosmos überhaupt. Ich brauche zumindest ein inneres Signal, ein Zeichen, das ich als göttliches Zeichen deuten kann, bevor ich von dem Weg, den mir die Vernunft als logisch, moralisch und politisch völlig konsequent erscheinen lässt, also auch von dem philosophischen Weg, einfach so abweiche. Das pure, diffuse Gefühl, bloß um meiner selbst willen lieber gehen zu wollen, reicht als Grund für die Flucht vor der Vollstreckung des Urteils nicht aus. Ebenso wenig wie auch das pure Gefühl, mich umbringen zu wollen, ausreicht für einen so wichtigen Schritt aus der Ordnung heraus, in die ich gestellt bin. Vielleicht kann man die Maxime des Sokrates folgendermaßen fassen. Weder hält der Philosoph sich sklavisch an positive Gesetze, also an die politisch gegebenen Gesetze der Menschen, wie das ja im Text da so ein bisschen suffisant heißt, sondern die Vernunftordnung ist es eben als gerechte Gesamtordnung, die für ihn zählt. Auf der anderen Seite ist er aber auch kein Desperado des eigenen Willens, sondern eben auch hier ist es letztlich die Vernunftordnung, an der er sich ausrichtet. Also sozusagen von zwei Seiten konvergiert seine Haltung in der Vorstellung einer übergeordneten Ordnung, die mit den Göttern, aber zugleich auch mit dem Horizont des Philosophischen verbunden ist. Diese Ordnung, um die es geht, zu deuten und richtig zu verstehen, dafür beansprucht er, Sokrates, als Philosoph zwar ein Monopol, jedenfalls beansprucht er das Vorrecht gegenüber dem Gericht. Aber dieses Monopol ist keine Berechtigung zur Willkür um seiner selbst willen. Im Gegenteil, im Bereich der Handlungsrationalität muss es einen guten Grund geben oder wenigstens einen Willen der Götter, der einen zum abweichenden Handeln ermächtigt. Und das betrifft eben auch, das betrifft sowohl den Freitod als auch die Fluchtfrage. Es ist nicht so, dass der Philosoph als vollkommen selbstgerechter, Desperado ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber sozusagen sich seine eigenen Gesetze vollständig selbst gibt und deswegen dann auch frei verfahren kann und meinetwegen entscheiden, na gut, dann fliehe ich jetzt eben um meiner selbst willen. Das war dieses auf die Gesetze hin orientierte Argument. Das zweite Argument zielt in eine andere Richtung. Nicht, was wird aus meinem Verhältnis zur Gesamtordnung, Kosmos, Götter, Vernunft, Gesetze, sondern was wird aus meinem Werk, aus seiner Glaubwürdigkeit? Das ist eine Frage, in der gleichsam eine der Grundhaltungen dessen, was auch künftig dann Philosophie heißen wird, zusammenschießt. Denn auf welcher Ebene führt Sokrates nun eigentlich seine Auseinandersetzung um Recht und Gerechtigkeit mit seiner Stadt? Klar, er will den Prozess gewinnen, aber, das deutet er ja in der Apologie auch mehrmals an, indem er den Prozess verloren hat, gewinnt er ihn unter Umständen in gewisser Weise doch. Sie erinnern sich, wie er seinen Richtern unverhohlen drohte. Wenn ihr mich tötet, so ist das im Grunde das Ungeschickteste, was ihr machen könnt. Denn umso sicherer werden gerade die jungen Leute die Sache der philosophischen Unruhestiftung fortsetzen und sie werden sie zu ihrer eigenen Sache machen. Diesen Gedanken kann man noch verallgemeinern. Im Kriton formuliert Sokrates es sinngemäß so: Das Werk zählt, und was ich tun sollte, bemisst sich nicht nur an der Wirkung meiner Handlungen, so als Handlungen, die ich so als lebender Mensch vollziehe, sondern was ich tue, nimmt stets auch Maß an den Wirkungen und an der Richtigkeit meines Werks und an dem philosophisch-politischen Tun, für das mein Werk dann auch einsteht. Die Gesetze der Stadt sind wichtig. Doch womöglich noch wichtiger ist es für den Philosophen, der sich fragt, Tod akzeptieren oder nicht, fliehen oder nicht, dem eigenen Werk und seiner als Philosophie gelebten Fortwirkung über seinen eigenen Tod hinaus nicht in den Rücken zu fallen. Und vielleicht ließe sich diese Überlegung sogar noch einmal überbieten. Der eigene Tod kann nicht nur eine Verteidigung, er kann sogar eine konsequente Fortsetzung, womöglich sogar ein ultimativer Weg der Behauptung und der Stärkung, vielleicht sogar der Verewigung der philosophischen Position des Sokrates sein. Eine konsequente Dokumentation nicht nur der Wahrheit, sondern auch der persönlichen Wahrhaftigkeit des Werks. Der Tod wäre damit womöglich das Instrument einer Textpolitik, wie ich das eben schon mal genannt habe, die ihresgleichen sucht. Der eigene Tod verleiht der philosophischen Botschaft und demjenigen Philosophieverständnis Dauer, um die man, Sokrates, sein Leben lang gerungen hat. Sokrates ist kein Märtyrer im christlichen Sinne, aber vielleicht kann man sagen, er und oder Platon haben eine eigenartige Weise erfunden, wie die Philosophie über den Tod triumphieren kann. Nämlich indem hier ein Philosoph noch den Tod des philosophierenden Individuums, also den eigenen Tod des Sokrates, wie Wasser auf die Mühlen jenes im Zeichen des erzwungenen Todes fortzusetzenden Vorhabens namens Philosophie zu lenken wusste. In diesem Sinne wäre der Tod des Sokrates, diese demonstrative sozusagen Konsequenz, über das Gesagte hinaus, im Handeln, in diesem Schritt in den Tod hinein, quasi immer noch These zu sein, also nicht nur eine These auszudrücken, sondern quasi eine zu sein. In diesem Sinne wäre der Tod des Sokrates so etwas wie die Ermöglichungsbedingung eines sich auf unabsehbare Zukunft hin fortschreibenden politischen, politisch-antipolitischen, vielleicht sogar utopischen Projektes namens Philosophie. Von Endlichkeit, Sie haben das gemerkt, sprechen Sokrates, Platon so gut wie gar nicht. Dennoch springt das Zeitproblem in der Gerichtsszene wie auch im Dialog über die Möglichkeit der Lebensrettung ganz offensichtlich ins Auge. Und zwar am Punkt dieser Frage, die ich eben angerührt habe, also der Frage, was wird auf Dauer sein? Was wird später sein? Welche zeitliche Verfasstheit haben eigentlich diese Wahrheiten, die dieser Philosoph verkündet hat? Also sterben sie mit ihm? Oder ist sein Tod vielleicht sogar Medium, ihnen so etwas wie eine endgültige Wahrheit zu verleihen, die etwas überzeitlich ist? Man könnte sagen, diese Zeitfrage oder ein Aspekt von Zeitlichkeit steckt in der Form, die wir da vor uns haben, eine eigenartige Form von Tausch. Es ist, als werde der Tod des sterblichen Sokrates und sein persönliches Bekenntnis zum Sterben eingetauscht gegen die Unsterblichkeit des Werks und des Textes, welcher die künftige Unsterblichkeit dieses persönlichen Bekenntnisses zum Sterben womöglich besiegeln kann. Und jedenfalls bis heute auch uns überliefert und dokumentiert. Mit den Argumenten des den Tod bejahenden Sokrates, der im Sterben souverän ist, hat Platon für eine Art Endendlichung des Projektes Philosophie gesorgt. Also Sie merken, auf mehreren Ebenen sozusagen funktioniert dieser Text. Es gibt diese Argumente, die Thesen zum Tod, aber es gibt auch die Schilderung dieses im Sterben souveränen Sokrates, der für seine Thesen, auch für die Art seines Wahrheitsverhältnisses einsteht mit dem Tod. Und das wird auch mit überliefert durch Platon. Und eben auf dieser zweiten Ebene könnte man sagen, es ist eine ganz raffinierte Textstrategie, die diese spezifische Wirkung der sokratischen Thesen sichert. Diese Wirkung bis heute, diese Durchschlagskraft. Wir wissen nicht, ob Platon diese Erfindung, sage ich mal, also diese raffinierte Art der Darstellung einer These, die in ein Leben verpackt ist, wo wir das Leben erzählt kriegen, das für einsteht für diese These mit dem Tod. Wir wissen nicht, ob Platon diese Erfindung tätigte als getreulicher Zeitzeuge oder vielleicht als genialer Erfinder des Sokrates, der Figur des Sokrates. Aber wir wissen gewiss, dass Platon den Sokrates selbst diese Art der Haltung und damit auch diese Art der Textpolitik, vielleicht sollte man sagen, diese existenzielle Politik der Verfestigung der philosophischen Botschaft im Medium eines durch den Tod autorisierten Textes verkörpern lässt. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Erstens, auch die Apologie des Sokrates, seine durch Platon berichtete Verteidigungsrede vor der Gerichtsversammlung, kann als todestheoretische Quelle gelesen werden. Zentral sind in diesem Text aber nicht theoretische Probleme wie Todesdefinition und Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Seele, sondern in diesem Text geht es primär um die Frage der politischen Erpressbarkeit durch Todesfurcht, um die informelle Erpressung durch Gerüchte und anonyme Verleumder, aber auch durch das gerichtliche Todesurteil, durch die formelle Erpressung, also gewissermaßen. Und es geht im Text um die Frage, wie die philosophische Aufgabe des unbedingten Aussprechens der Wahrheit sich zu diesem Typ von Todesdrohungen verhält. Zweitens, Sokrates bezieht in allen in Frage kommenden Aspekten in seiner Verteidigungsrede eine radikale Position. Die Wahrheit zählt. Nicht etwaige Angst vor dem Tod, diese erklärt er erneut als objektiv grundlos, und auch nicht irgendein Eigenwert des nackten Lebens zählen. In der Apologie wird weniger die Jenseitsseite des Todes als vielmehr die diesseitige Bedeutung dessen ausgelotet, dass wir vom Tod definitiv eben nichts sicher wissen. Das ist ein in gewisser Weise neues, auch theoretisches Argument, das die Apologie bringt. Sie erinnern sich, dieser Punkt, vor etwas Unklarem oder Unbekanntem gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten. Sondern nur wenn wir sicher sein können, dass da ein Übel bevorsteht, lohnt sich Furcht, ist Furcht rational. Drittens. Hier liegt nun auch ein spürbarer Unterschied zwischen Phaidon und Apologie. Während Sokrates im Phaidon die Möglichkeit, dass nach dem Tode nichts folgt, nur kurz berührt, um dann auch ganz auf die Unsterblichkeit der Seele zu setzen, um diese These zu diskutieren, erscheint das Nichts, der traumlose Schlaf in der Apologie, als eine von zwei gleich wichtigen Alternativen. Im Ergebnis ist der Unterschied zwischen Phaidon und Apologie nicht groß, aber als Unterschied sollte man ihn sich merken. Das Ergebnis lautet in beiden Fällen, bloßes Unwissen sollte kein Grund für Furcht sein, und da wir über die beiden Alternativen, die uns nach dem Tod drohen würden, nichts Übles wissen, ist auch die unsichere Alternative zwischen beiden für den Philosophen kein Hindernis, dem Tod gelassen entgegenzusehen. Und wir können uns auf die Phaidon-Position stellen und sagen, ich glaube an diese Wiederkunft und ich glaube an das Sein der Seele im Jenseits, unter diesen dann anderen Bedingungen, unter denen man im Tod lebt, unter anderem ist man unsterblich. Oder es gibt eben diese für die Apologie wichtigere Alternative oder in der Apologie deutlicher entfaltete Alternative des traumlosen Schlafs, der auch keinerlei unangenehme Aspekte hat. Viertens, Sokrates lehnt auch die Fluchtmöglichkeit nach dem Todesurteil ab. Diese Auseinandersetzung ist Gegenstand des Dialogs Kriton. Hierbei, in dieser Diskussion, tritt die politische, nicht nur die gleichsam stadtpolitische, sondern eben auch die textpolitische, werkpolitische, philosophiepolitische, könnte man sagen, Dimension seiner Entscheidung hervor. Wo das Individuum sterben muss, wird umso sicherer das Werk, die an der Prüfung des Todes gehärtete und gestärkte philosophische Botschaft, weiterleben. Mit den Argumenten des den Tod bejahenden und im Sterben souveränen Sokrates sorgt Platon so für eine die Sterblichkeit überbietende Geste für eine Endendlichung des Projektes Philosophie. Und zwar auf der Ebene des vorgeführten Tuns des Philosophen. Nicht allein auf der Ebene inhaltlicher Thesen, was ist der Tod, ist die Seele sterblich oder nicht und dergleichen. So viel für heute. Danke. Thank you.